Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Während gerade bei den 80. Filmfestspielen in Venedig die Stars über den roten Teppich laufen, sehen Philipp Bovermann und David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung für die Zukunft der Berlinale eher schwarz. Das Budget gekürzt, die vormals als Geniestreich der deutschen Kulturpolitik gepriesene Doppelspitze kassiert, das Ansehen des Festivals in der restlichen Filmwelt ohnehin seit Jahren im Sinkflug, die Berlinale steckt in der Krise, aber so richtig. Am Sonnabend hat nun auch Carlo Chatrian auf der Website des Festivals verkündet, dass die kommende Berlinale auch für ihn die letzte sei. Das Zeugnis für die scheidende Doppelspitze in der SZ klingt nach ungenügend. Chatrian saß erkennbar lieber im Kino als beim Cappuccino mit Filmbossen, um künftige Galapremieren einzusacken. An sich sympathisch für den Chef eines A-Festivals allerdings, doch nicht ganz optimal. Das konnte auch seine Chefpartnerin Mariette Riesenbeek nicht auffangen, die sich mehr ums Formelle kümmern sollte. Ihr fehlte die Strahlkraft einer Persönlichkeit, wie sie etwa Iris Knobloch ins Amt der Präsidentin von Cannes mitbrachte. Urteilen Bovermann und Steinitz. Ihr Blick in die Zukunft klingt dann auch äußerst sarkastisch. Man könnte fast den Verdacht hegen, dass Claudia Roth und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Aufsichtsrat sich das neue bzw. alte Intendanzmodell nur ausgedacht haben, weil es schon fast unmöglich sein wird, eine einzige Nachfolgerin, einen einzigen Nachfolger zu finden, der oder die das Steuer herumreißen kann. Von zweien ganz zu schweigen. Nach so viel Tristesse gucken wir nun noch neidischer nach Venedig, aber vielleicht zu Unrecht, denn Andreas Busche hat für den Berliner Tagesspiegel auch ein paar dunkle Wolken über dem Lido entdeckt, deren Ursache die Kulturpolitik der neuen Regierung unter der postfaschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sein könnte. Biennale-Präsident Roberto Cicutto steht nach Informationen aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen auf der Abschussliste. Sein Vertrag läuft 2024 aus. Die Nachfolge soll der rechte TV-Journalist Pietrangelo Buortafuoco antreten, um die in Anführungsstrichen linke Hegemonie in Italiens Kultur endgültig zu beenden. Dagegen muten die hausgemachten Probleme der Berlinale fast harmlos an. Der aktuelle Leinwandjahrgang findet in den Feuilletons aber noch Gefallen. Dietmar Dart jubelt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kunst kann viel mehr als trösten. Dazu muss sie allerdings so gut sein wie die Alistair Gray-Verfilmung Poor Things von Yorgos Lanthimos. Dart verrät vom Inhalt nicht viel mehr, als dass Willem Dafoe einen vogelscheuchenartigen Horrorforscher spielt, der eine von Emma Stone gespielte Frau nach Suizid wieder zum Leben erweckt, um aus ihr und ihrem ungeborenen Baby ein Ungeheuer zu erschaffen. Was den Kritiker äußerst gut unterhalten hat. Was für ein Glück sind diese Poor Things. 2 Stunden nichts als gute Ideen, böse Witze, soziale Schrecken, verspannte Gitarren, uferlose Orchester und dazu ein Tanz, der aussieht, als hätten diese Leute nicht Knochen als Gebeine, sondern Luftpumpen mit bunt leuchtendem Edelgas drin. Auch der einzige deutsche Film im Wettbewerb, Die Theorie von allem von Tim Kröger, wird von Busche im Tagesspiegel lobend erwähnt. Kröger arbeitet mit einem Pastiche des Genrekinos vom deutschen Bergfilm der 20er Jahre über Alfred Hitchcock bis zu David Lynch. Seine schroffen Schwarz-Weiß-Bilder lassen wiederum an den frühen Lars von Trier denken. Bei Susanne Wahabzadeh von der SZ ruft diese Mischung neben Begeisterung allerdings auch Verwirrung hervor. Kröger hat an diesem Venedig-Wochenende einen der besten Beiträge abgeliefert. Aber worauf will er mit dieser ganz prachtvoll gedrehten, fantastischen Geschichte eigentlich hinaus? Vielleicht darauf, dass einer, der in seinem einen Leben nicht zurechtkommt, auch in tausenden verloren wäre.